In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 14. November 2019, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Guerilla-Ultras kritisieren das Verhalten der Polizei bei Fußballspielen. Die Polizei kassiert Zaunfahnen ein und nimmt Fans von Union Berlin fest. Vorfälle wie dieser sind keine Seltenheit bei Fußballspielen des SC Freiburg. Darum bezeichnet die Fangruppe Guerilla-Ultras die Einsatzstrategie der Polizei als provozierend und unverhältnismäßig. Darüber hinaus kritisiert sie, dass die Polizei mit Pots und Kommentaren versucht, die Fanszene zu spalten. BFR-Kongress 2019, Irritation durch rechtsoffene Gäste. Der diesjährige Kongress des Bundesverbandes Freie Radios fand vom 7. bis 10. November in Rostock statt, organisiert vom dortigen Freien Radio, Lokalradio Hansestadt Rostock. Gleich zwei eingeladene Gäste irritierten viele Anwesende auf dem BFR. Am Freitag saß Paul Schreiler, Journalist, in einer Gesprächsrunde zum Thema gegen Öffentlichkeit. Er ist dem verschwörungstheoretisch rechten Spektrum der Querfront zuzuordnen. Am Samstag sprach sich Matthias Brotkorb, SPD, ehemaliger Finanzminister Mecklenburg-Vorpommerns, dafür aus, mit WählerInnen der AfD mehr ins Gespräch zu kommen. Doch zunächst zu den Nachrichten. Eine Nachricht, die bereits im Oktober gesendet wurde. Das Bundespolizeipräsidium in Potsdam gab Anweisung, grenzpolizeiliche Maßnahmen zu intensivieren. Die Direktionen in Baden-Württemberg folgen. Der Grenzraum zur Schweiz und Frankreich steht seit Anfang Oktober unter intensiver Kontrolle. Im Gegensatz zur deutsch-österreichischen Grenze handelt es sich dabei nicht um systematische Kontrollen. Die Bundespolizei spricht von intensiver Binnengrenzfahndung, die im Grenzraum zu Frankreich und zur Schweiz durchgeführt wird. Binnengrenzfahndung gab es schon vorher im gesetzlichen Rahmen, nur eben intensiv, also lageangepasst, stichprobenartig, aber nicht systematisch. Es gibt anlassbezogene Überprüfungen in grenzüberschreitenden Zügen und Fernbussen, sowie vermutlich werden auch Flughäfen stärker kontrolliert. Und nun folgt ein kleines Update. Stärkere Kontrollen der Grenzen in Baden-Württemberg. Ein kriminelles Clanmitglied ist nach seiner Abschiebung wieder in Deutschland aufgetaucht. Nun wird in Baden-Württemberg intensiver kontrolliert. Vermutlich soll das jetzt systematisch oder so heißen. Ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Konstanz teilte am Freitag vor einer Woche mit, dass Personen, bei denen eine Wiedereinreisesperre für Deutschland festgestellt werde, künftig zurückgewiesen werden. Das gelte ungeachtet eines etwaigen neuen Schutzgesuches. Die gemeinsame operative Dienstgruppe GOD Bodensee, das heißt deutsche Bundespolizisten und Mitarbeiter der eidgenössischen Zollverwaltung, kontrollieren gemeinsam auf beiden Seiten der Grenze. Videoüberwachung in Freiburg statt voraussichtlich im Januar 2020. 16 Überwachungskameras werden mit zweijähriger Verspätung in Freiburger Innenstadt aufgestellt. Überwachungsschwerpunkt ist das sogenannte Bermuda-Dreieck zwischen Bertoldsbrunnen, Universität und Martinstor. Die Kameras sollen potenzielle Täter abschrecken. Bereits 2017 hatte sich der Gemeinderat für den Einstieg in die Videoüberwachung entschieden, unter dem damaligen Eindruck des Sexualmordes an einer Studentin. Zuerst musste der Auftrag jedoch europaweit ausgeschrieben werden. Um schnell eingreifen zu können, würden die Bilder ab Januar ins Polizeipräsidium übertragen. Spätestens nach 2 Wochen sollen die Videos gelöscht werden. Außerdem sind die Kameras nicht, also keine 24 Stunden in Betrieb. Im Südwesten hat außer Freiburg auch Mannheim eine Videoüberwachung der Innenstadt. Stuttgart 21 wohl doch mit neuer Technik. Das digitale europäische Zugkontrollsystem ETCS könnte in Stuttgart wohl doch zum Zuge kommen. Bisher war für die alte Technik bei S21 Etat von 8,2 Milliarden rund 160 Millionen Euro vorgesehen. Der politisch besetzte Lenkungskreis dem Bahnprojekt Stuttgart 21 erwartet jedoch von der Bundesregierung mehr Geld für die digitale Ausstattung des Bahnknotens. Konkret geht es laut DB-Infrastrukturvorstand Jens Bergmann um 490 Millionen Euro neues Geldes vom Bundes für Stuttgart 21. Einschließlich Streckenausrüstung für ETCS stehen bei Stuttgart 21 statt 160 Millionen dann rund 190 Millionen Euro auf der Wunschliste. Und ein Jahr Testbetrieb braucht die neue Technik außerdem. Der Bund hat keine Wahl, so die Aussage der Bund-Politiker. Soll es zu keinen Verzögerungen bei Stuttgart 21 kommen, muss der Bund sich in stärkerem Umfang als bisher zugesagt finanziell beteiligen. Progresswerk Oberkirch will Tarifbindung verlassen. Der Vorstand der PWO AG hat Ende September beschlossen, zum 31.12.2019 aus dem Arbeitgeberverband und somit aus dem Flächentarifvertrag auszutreten. Stattdessen soll mit der IG Metall ein Haustarifvertrag abgeschlossen werden. Die IG Metall und Betriebsrat halten diese Entscheidung für inakzeptabel. In den vergangenen Wochen waren Betriebsrat und IG Metall besonders bemüht, die Beschäftigten über die Folgen des Verbandsaustrittes zu informieren und die Meinung der Belegschaft aufzunehmen. So gab es bereits IG Metall-Mitgliederversammlungen, eine Betriebsversammlung und mehrere Betriebsratssprechstunden, in denen die Beschäftigten ihre Fragen stellen konnten. Am 6. November 2019 nahmen rund 900 Teilnehmende bei der Protestkundgebung für den Erhalt der Tarifbindung teil.
Von der sportlichen Seite können die Fans des FC Freiburgs absolut zufrieden sein. Gestern hat der FC gegen Eintracht Frankfurt mit 1:0 gewonnen und liegt jetzt auf dem 4. Platz in der Bundesliga-Tabelle. Aber die Corio Ultras haben eine andere Kritik. Und jetzt im Studio habe ich hier einen Vertreter dieser Ultra-Fan-Gemeinde aus Freiburg. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihr habt Anfang November eine Stellungnahme auf eure Homepage veröffentlicht. Der Titel lautet Eskalation stoppen. Freiburger Polizei muss Einsatzstrategie ändern. Und der ganz konkrete Anlass ereignete sich dort beim Pokalspiel gegen Union Berlin. Beschreibt doch bitte mal, was denn dort konkret passiert ist.
Also beim Spiel gegen Union Berlin war es so, dass da wollten Fans von Union Berlin Zaunfahnen aufhängen im Oberrang des Gästeblocks und hatten aber selber keine Tickets für diesen Gästeblock. Das ist aber jetzt nicht weiter neu oder irgendwie problematisch eigentlich. Es ist häufig so, dass man auch Zaunfahnen dort aufhängt, in Blöcken, wo man vielleicht kein Ticket hat. Dann geht man einfach kurz rein, spricht das mit den Ordnern ab, hängt die Fahnen auf und geht wieder raus. Beim Spiel gegen Union war es jetzt so, dass die drei Personen oder sowas, die das waren von Union Berlin, sind auch einfach an den Ordnern vorbeigegangen, aber es war vollkommen klar, die wollen sich jetzt da nicht irgendwie in einen anderen Block setzen, die wollen natürlich auch dort stehen, wo ihre Gruppe steht, wo ihre Freunde stehen. Und das wurde dann aber von den Ordnern und der Polizei als Blocksturm irgendwie bezeichnet und dementsprechend wurden dann diese drei Personen festgenommen und in der Folge kam es dann wohl zu tumultartigen Szenen, wobei da die Meinungen ziemlich auseinandergehen und die Sichtweisen. Allerdings der Auslöser für alles Weitere, was passiert ist, das war halt eben diese Festnahme von diesen drei Personen und eben gleichzeitig auch das Einkassieren des Rucksacks, in dem sich diese Zaunfahnen befanden. Und da muss man einfach wissen, dass Zaunfahnen sind für die Fankultur etwas sehr Wichtiges. Zaunfahnen haben einen sehr hohen emotionalen Wert auch für die Gruppierung. Und das war einfach ein bewusst provozierendes und eskalierendes Verhalten der Polizei. Und man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass die Situation beim Spiel gegen Union jetzt nicht der einzige Anlass dafür war, sondern eigentlich passiert es mittlerweile bei jedem Heimspiel, das wir haben, dass wir irgendwelche unverhältnismäßigen Aktionen der Polizei erleben. Und das war dann einfach irgendwann mal nochmal der letzte Tropfen, der das Fass dann endgültig zum Überlaufen gebracht hat.
Genau, ihr habt ja dann auch geschrieben, ihr beobachtet bei der Polizei eben einen hocheskalativen Umgang mit Fußballfans. Und habe da eben verschiedene Beobachtungen gemacht in letzter Zeit. Was hat sich denn da geändert, beziehungsweise welches Verhalten der Polizei versteht ihr denn da als hocheskalativ?
Ja, da geht es einfach darum, um Machtdemonstrationen. Also es sind so verschiedene Aktionen. Wir haben mittlerweile auf unserer Homepage haben wir eine eigene Rubrik eingeführt, die heißt Polizeiberichte. Und da stellen wir halt einfach so dar, was wir so in unserem Fußballalltag als Fans für Situationen erleben mit der Polizei. Und dann alleine diese Saison sind da schon x Vorfälle passiert, wo zum Beispiel Minderjährige total bloßgestellt wurden oder eingeschüchtert wurden, sinnlose Kontrollen, Ja, das ist einfach eine ganz, ganz lange Liste. Grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, dass die Polizei in Freiburg gegen Fußballfans wahnsinnig unverhältnismäßig vorgeht. Und dass immer wieder, man hat den Eindruck, solche polizeilichen Maßnahmen, wie dann eben Kontrollen, Blockaden, Festnahmen in Gewahrsamnahmen, das passiert eigentlich alles weniger, weil es in der Sache wirklich mal gerechtfertigt ist, wenn man sich es genauer anschaut, sondern eher um zu provozieren und zu demonstrieren, wer hier eigentlich die Macht hat.
Und das hat sich die letzte Zeit geändert oder ist das eigentlich schon die letzten Jahre immer so gewesen?
Ja, also grundsätzlich muss man sagen, dass das Situation, dass das Verhältnis mit der Polizei, seitdem Gabriel Winterer in Freiburg die Einsätze leitet bei Fußballspielen, dass sich das seitdem dramatisch verschlechtert hat. Und es gab schon 2015 etwa einen Artikel bei Spiegel, der auch schon sich mit dieser Thematik und mit diesem Konflikt befasst hat. Und der trug den in meinen Augen ganz treffenden Titel: Mit Kanonen auf Spatzen schießen. Und also dieses Verhältnis ist eigentlich schon seit Jahren sehr schlecht, aber wir erleben jetzt gerade aktuell schon nochmal eine weitere Verschlechterung dieses Verhältnisses und eine weitere Verschärfung dieses Konflikts auch.
Bei einem Artikel in der Badischen Zeitung, da hat der Redakteur geschrieben, andere Fangruppierungen hätten sich von euch distanziert. Ihr habt jetzt in eurem Statement geschrieben, die Polizei versucht auch einen Keil zwischen die Fans zu treiben. Wie steht ihr zu diesem Vorwurf, beziehungsweise was meint ihr mit Keil?
Ja, vielleicht zunächst mal zu diesem BZ-Artikel, der im Nachgang von dem Spiel gegen Union Berlin erschienen ist. Da ist wohl eine einzelne Person, ist anonym, auf die BZ zugegangen und hat gemeint, sie ist also Stellvertreter der Fangemeinschaft Freiburg. Man weiß nicht genau, wer diese Person dann tatsächlich war. Fakt ist aber, dass das definitiv wohl eher eine Einzelmeinung ist, dass man sich irgendwie distanzieren müsste jetzt von den aktiven Fangruppen. Man kann sich sicherlich über manche Dinge streiten innerhalb der Fanszene, zum Beispiel über Pyrotechnik. Das ist definitiv ein Thema, das kann man unterschiedlich sehen. Aber das Zitat, was dort gebracht wurde in der BZ, dass man sich bei Auswärtsspielen grundsätzlich für die eigenen Freiburger Fans schämen müsste. Das ist so definitiv nicht tragbar für einen riesigen Teil der Fanszene und dementsprechend hatten wir dann auch danach Gespräche mit anderen Fanclubs, haben eine Pressemitteilung rausgegeben, bei der, also innerhalb von 2 Tagen haben da 35 Fanclubs unterschrieben und gesagt so, yo, also man kann über Dinge diskutieren, aber wir sind eine Fanszene und ein solches Verhalten gegenüber der BZ, das ist eine Meinung von Einzelnen, aber das kann definitiv nicht so, sag ich mal, das Statement eines großen Teils der Fanszene sein.
Also ihr seht das nicht so, dass hier die Fangruppierungen gespalten sind. Und jetzt nochmal zu dem Vorwurf, sage ich mal, die Polizei treibt einen Keil zwischen euch. Auf welche Weise versucht sie das?
Ja, ich kann da jetzt mal zum Beispiel, wenn man sich mal den offiziellen Polizeibericht zum Spiel gegen Union Berlin anschaut, da wird dann also die Sicht der Polizei auf dieses ganze Geschehen geschildert und dann wird aber eben auch noch erwähnt, also muss ich überlegen, das Ganze hat sich erstmal nur auf der Seite des Gästeblocks abgespielt und wir haben das dann mitbekommen über diverse Personen und hatten uns dann in der Halbzeit entschieden, uns jetzt zum einen eben aus Protest gegen eine weitere unverhältnismäßige Maßnahme der Polizei Freiburg und zum anderen auch aus Solidarität mit den Unionern, haben wir uns dann dazu entschlossen, keinen organisierten Support mehr durchzuführen und also als Ultragruppierung nicht mehr zu singen. Das hat dann die Polizei interessanterweise auch in ihrem Polizeibericht aufgenommen und ist dann also in mehreren Sätzen darauf eingegangen, wie irgendwie sich dann die Fangesänge in der zweiten Halbzeit dargestellt hätten, und ich glaube, die Polizei versucht da bewusst eben genau diesen Keil zu treiben zwischen die Ultra-Fangruppierung auf der einen Seite und die restlichen Fans in ihren Augen, und da halt so zu spalten und somit diese Ultra-Gruppierung zu isolieren ein Stück weit.
Und da hattet ihr dann auch geschrieben, dass ihr das nicht jetzt als Aufgabe der Polizei seht, eure, ich sag mal, Support zu kommentieren in dieser Form?
Definitiv nicht. Also ich weiß ehrlich nicht, was sowas in einem offiziellen Polizeibericht zu suchen hat. Und man muss auch sagen, die Polizei Freiburg hat dann auf Facebook diesen Polizeibericht unter anderem veröffentlicht. Dann gab es dann in der Kommentarspalte natürlich wütende Reaktionen, vor allem von Fans auch von Union Berlin. Da hat die Polizei Freiburg sich da auf, also in mehreren Kommentarantworten dermaßen eingelassen, wo also klar wurde, dass da absolut undifferenziert mit Ultras umgegangen wird. Da werden Ultras per se als Schwerkriminelle irgendwie dargestellt und die Polizei per se als unfehlbar. Und ja, das ist in meinen Augen auch total unprofessionell und entbehrt auch irgendwie jeglicher Sachlichkeit.
Aber gibt es denn auch etwas, das ihr bei eurem Verhalten kritisch seht? Also betreibt ihr auch eine Selbstreflexion, sage ich jetzt mal?
Ich würde sagen, dass wir immer unser eigenes Verhalten auch reflektieren, aber dass wir jetzt in diesem Konflikt selber, den wir gerade haben mit der Polizei, eigentlich in keiner Weise dazu beitragen, dass wir das Ganze irgendwie weiter radikalisieren oder sowas. Also wir bemühen uns einfach nur darum, dass in der Öffentlichkeit so eine zweite Sicht auf die Dinge entsteht, dadurch, dass wir unsere eigenen Polizeiberichte schreiben. Aber die Freiburger Fanszene an sich und unsere Gruppe ist halt eigentlich grundlegend eine friedliche Fanszene und hat kein irgendwie gesteigertes Problem irgendwie mit Gewalt. So, das wird überall so gesehen. Da gilt Freiburg auch im bundesweiten Vergleich als total unproblematisch. Und trotzdem erleben wir eben so dieses massive Auftreten der Polizei. Ja.
Jetzt als letzte Frage. Wir kommen gleich zu den Nachrichten, deswegen muss das jetzt etwas kurz leider ausfallen. Welche Forderungen habt ihr denn? Natürlich, klar, die Polizei soll euch nicht provozieren, sie soll nicht eskalieren, aber was meint ihr denn genau damit? Wie soll sie denn sein?
Ja, also eine sinnvolle Polizeiarbeit im Rahmen von Fußballspielen würde für mich darin bestehen, dass die Polizei präventiv arbeitet und natürlich versucht, Gewalt zu verhindern. Das ist ihre Aufgabe. Aber dass sie gleichzeitig irgendwie, dass man wieder in einen Dialog kommt. Der Dialog kann aber nur geschehen, wenn eben solche Hardliner wie Gabriel Winterer einer ist, wenn die eben keine Einsätze mehr leiten, dann muss irgendwie mittelfristig muss da noch ganz viel passieren, dass erstmal wieder so irgendwo so ein kleines bisschen an Vertrauen aufgebaut werden kann. Und ich glaube, dass erstmal, bevor man überhaupt wieder in einen Dialog und eine Kommunikation kommen kann, müsste erstmal da eine personelle Veränderung bei der Polizei eintreten.
Vielen Dank, dass du hier ins Studio gekommen bist, ein Vertreter von den Curio Ultras. Sie sagen, die Polizei tritt immer eskalativer auf und möchten sich dagegen wehren. Vielen Dank.
Gerne.
Einmal im Jahr treffen sich die Freien Radios auf dem Kongress des Bundesverbands der Freien Radios. Und dieses Jahr, beziehungsweise am vergangenen Wochenende, fand er in Rostock in Mecklenburg-Vorpommern statt. Organisiert wurde der Kongress vom dortigen Freien Radio, dem Radio Loro, steht für Lokalradio Hansestadt Rostock. Und jetzt ins Studio gekommen ist Andreas. Er war am Wochenende in Rostock. Ja, für alle, denen jetzt BFR-Kongress nicht sofort was sagt, um was geht es denn bei diesem Kongress erstmal?
Ja, er begann, bin ich zu hören? Ja, ja. Er begann schon am Donnerstagabend, also es waren jetzt wirklich drei Tage Community, wie heißt es so schön, Zukunftswerkstatt Community Media. Das war der 19. BFR-Kongress. Bundesverband der Freien Radios ist so eine etwas schwierige Konstruktion, weil Medienpolitik in Deutschland bekanntlich Ländersache ist. Und da hat es ein Bundesverband jetzt als Lobbyverband etwas schwer, weil es eben auf Bundesebene eigentlich keine Medienpolitik wirklich stattfindet. Insofern ist dieser Kongress etwas, wo sich die Freien Radios in Deutschland austauschen, wo man sich vernetzt und seit einigen Jahren ist schon ein recht großer Bereich eigentlich, dass es in fast allen Radios mittlerweile Redaktionen wie hier auch bei uns bei Our Voice gibt mit Geflüchteten. Da wird natürlich dieser Kongress auch immer als Ort der Vernetzung genutzt, auch dieses Jahr wieder. Und auch da haben wir jetzt dieses Jahr mal diskutiert, inwieweit vielleicht dann doch die Politik in den verschiedenen Bundesländern da auch Gelder speziell dafür vielleicht auch zur Verfügung stellen könnte, weil das ist wirklich sehr prekär, die Finanzierung von diesen Redaktionen. Wie überhaupt die Finanzlage bei vielen Radios insgesamt sehr prekär ist und die jeweilige Situation in den Bundesländern sehr, sehr unterschiedlich sich darstellt. Das ist auch immer Thema. Aber was dieses Jahr im Grunde auch schon letztes Jahr einen Schwerpunkt darstellt, ist der Umgang mit Rechts. Es gibt einfach mittlerweile bei vielen Radios das Problem, dass man sich irgendwelchen Anfragen oder auch Angriffen indirekt oder auch direkter von rechter Seite ausgesetzt sieht. Dass es Unterlassungsverfügungen, Unterlassungserklärungen, was weiß ich, also diese ganzen kleinen juristischen Angriffe von Seiten der AfD gibt über die Parlamente und was weiß ich, auch um vielleicht an die Fördermittel irgendwie kappen zu können oder Einfluss zu nehmen. All diese Dinge, das war ein ganz großes Thema auf dem Kongress. Isabel, du willst was fragen, merke ich.
Nee, eigentlich jetzt nicht direkt, aber du hast ja vorhin dann gemeint, dass eben bei dem Feld es auch so einen kleinen Eklat gab, beziehungsweise man es ja auch in den Medien sieht, dass sie sehr unsicher sind, wie sie denn eben mit diesem ganzen Thema rechts umgehen sollen, um das nicht selber noch zu befeuern oder dem noch Vorschub zu geben.
Ja, es gab bei diesem Kongress, wie das so üblich ist, an den Abenden so Veranstaltungen, öffentliche Veranstaltungen oder Gesprächsrunden, da werden dann gerne so Podiumsdiskussionen angesetzt und es war in diesem Jahr so, dass ausgerechnet sogar an zwei Abenden es Veranstaltungen gab, die doch zu großer Irritation geführt haben bei der Mehrheit der Kongressteilnehmerinnen und Teilnehmern. Vor allen Dingen dann die erste Veranstaltung war im Grunde wirklich ein Eklat, weil dort zu einer Runde über Gegenöffentlichkeit zu diesem Thema eingeladen wurde und es ist ja mittlerweile bekannt, dass gerade von rechter Seite, wo ja sehr viele Verschwörungstheorien auch im Raum stehen, der Begriff Gegenöffentlichkeit mittlerweile auch längst verwendet wird. Allerdings in einem ganz anderen Sinne, als wir das verwenden. Und mittlerweile ist es, das muss ich jetzt nach Rostock sagen, so, dass diese Rechten auch dann zum Teil bei uns eingeladen werden. Also es war ganz konkret so, dass da wirklich so ein Querfrontler saß, eigentlich schon jenseits der Querfront, nämlich Paul Schreier, der eben auch aus dem Umfeld von Jürgen Elsässer kommt und dem Compact-Magazin.
Kannst du kurz sagen, wer Jürgen Elsässer ist? Vielleicht ist es nicht allen jetzt sofort ein Begriff.
Naja, das ist ja einer, der irgendwie aus. Das ist ja im Grunde jetzt fehlt mir das Stichwort dafür. Also im Grunde ein Paradebeispiel dafür. Paradebeispiel ist das falsche Wort, aber jemand, der eben aus der radikalen Linken kommt und dann plötzlich bei der radikalen Rechten gelandet ist. Also etwas sehr Beunruhigendes. Es gibt eben diese Querfront, die dieses Milieu, wo, sage ich mal, auch linke Leute rechtsoffen sind. Und diese Situation hat sich eben bei uns da in Rostock so dargestellt, dass da jemand eingeladen wurde, der Bücher geschrieben hat über den 11. September, der sich, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, auch nach außen offiziell als Putin-Versteher verkauft, der einen ganz starken anti-amerikanischen Impuls hat und der wirklich einfach diesem rechten Milieu zuzuordnen ist, der ein Rechter ist und der hat aus meiner Sicht und aus Sicht der anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf so einem Kongress natürlich absolut nichts zu suchen und schon gar nicht zum Thema Gegenöffentlichkeit. Und das Peinliche war leider auch, das hat man gemerkt, dass Radio Lora, was ihn eingeladen hat und die Veranstaltung ausgerichtet hat, da auch einen Eiertanz aufgeführt hat. Also das wurde nicht öffentlich bekannt gegeben, wer kommt da eigentlich, welche Art Veranstaltung ist das. Es war nur eine Gesprächsrunde, weil es intern bei Lora eben auch heftig diskutiert wurde, wie man damit umgeht. Und als Kompromiss wollten sie dann eben keine Podiumsdiskussion machen, weil man wollte ihm kein Podium bieten, sondern nur eine Gesprächsrunde. Das ist natürlich Blödsinn. Also es ist trotzdem eine öffentliche Veranstaltung. Noch dazu in einem Rahmen wie diesem BFR-Kongress, wo, ich habe es ja schon auch erwähnt, Leute drunter sind, die auch auf besondere Weise auch unter den Rechten leiden, viel stärker als wir weißen Kartoffeln. Und also das war wirklich ein Eklat und führte dann auch zu großen Diskussionen. Es gab dann auch von Radio Loro eine Stellungnahme am nächsten Tag, eine Entschuldigung. Aber es hat sich dann weiter fortgesetzt, muss man leider dazu sagen, weil am Samstagabend die nächste Abendveranstaltung auch, recht lebendig war. Da wurde Matthias Brotkorb eingeladen, der, glaube ich, jetzt, wenn ich ihn richtig verstanden habe, noch 2-3 Tage bei der SPD ist. Ein ehemaliger Minister aus Mecklenburg-Vorpommern, der vor einigen Jahren das Portal Endstation Rechts gegründet hat. Also wirklich jemand, der eigentlich gegen rechts erstmal sagt, dass er vorgehen will. Aber das war eine ganz interessante Diskussion mit ihm, weil er wirklich so eine Vorstellung hat, mal er hat immer gesagt bei dieser Veranstaltung, es gibt zwei Gruppen von AfD-Wählern. Es gibt die Rassisten und Nationalisten und Faschisten irgendwie. Das hat er auch alles gleich in einen Topf geworfen. Er hat offenbar auch keinen Begriff von Rassismus und Faschismus, also dass das jetzt nicht automatisch das Identische ist. Und es gibt die andere Gruppe, das sind die Protestwähler. Das sind die Abgehängten, die quasi unter den Hartz-IV-Folgen leiden, unter dem Neoliberalismus leiden und so weiter. Und mit denen müsste man ja ins Gespräch kommen. Und im Grunde ist das eine Haltung, die natürlich den einfach grundlegend vorhandenen Faschismus und auch diese autoritären Haltung in unserer Gesellschaft und auch diesen Rassismus, der einfach grassiert und da ist in einer ganz massiven Prozentzahl, es gibt da ja genug Studien, die das belegen, einfach negiert und im Grunde verharmlost. Und auch da gab es dann wieder große, sehr lebendige Diskussionen, was ich persönlich jetzt gar nicht mal so schlecht fand, weil dann hat man eben tatsächlich mal mit jemandem diskutiert, der eine solche Haltung hat und man ist auch ein bisschen aus der eigenen linken Blase rausgekommen. Aber es war doch ein bisschen bedenklich, insofern offensichtlich bei einigen freien Radios oder jetzt speziell in dem Fall jetzt Radio in Rostock offenbar eine Idee besteht, man könnte ja mit den Leuten reden, also mit diesen Leuten, die halt einen Björn Höcke wählen oder einen Andreas Kalbitz wählen, also wirkliche Faschisten wählen, nach dem Motto, naja, die sind ja nur Protestwähler und man würde dann, indem man mit ihnen redet, etwas verbessern.
Ja, jetzt ich, die hier bei Radio Dreieckland mitmacht und teilweise schon auf Treffen freier Radios war, verbinde die sehr mit einer linken Orientierung, wo eben auch bestimmte Anti-Haltungen, also Antisexismus, Antirassismus, Antifaschismus zum Grundverständnis gehören. Ja, hat das jetzt irgendwie gezeigt, ja, freie Radios sprechen eben nicht unbedingt mit einer Stimme, sondern sind vielleicht auch sehr viel geteilter in ihrer Gesamtheit?
Also ich glaube, auch freie Radios sind in sich nicht alle mit einer Stimme. Also auch Radio Dreieckland ist ja ein sehr vielfältiges Projekt. Und auch würde ich den Rostockerinnen und Rostockern nicht unterstellen, dass sie jetzt alle da gleich drauf sind. Aber es ist offensichtlich so, dass dieses Querfrontmilieu einfach da ist. Auch wir hatten ja hier schon Leute, die mit sowas sympathisieren. Aber bei uns herrscht einfach eine Kultur, wo klar ist, das gehört nicht zu uns ins Programm. Das wollen wir auch nicht in unserem Projekt haben. Also Radio Dreieckland ist ja wie viele andere freie Radios auch ein sozialer Raum. Es ist ja nicht einfach nur ein Sprachrohr. Und das sind einfach, da gibt's auch Statuten bei anderen Radios, die zum Beispiel ganz klar sagen, Leute, die mit sowas sympathisieren, wie zum Beispiel mit den Identitären oder mit, die wollen wir auch gar nicht im Radio haben, noch bevor sie irgendwie ein Mikrofon kriegen. Und ich denke, Großen und Ganzen, ja, diese Grundhaltung ist nach wie vor vorhanden, aber es gibt vielleicht doch, oder es wäre nochmal zu diskutieren, das haben wir dann eben auch infolge dieser beiden Veranstaltungen am Sonntag noch gemacht, was das denn jetzt eigentlich für das Grundverständnis der freien Radios bedeutet. Denn es gibt diesen Rechtsruck in der Gesellschaft und das ist einfach das große Thema, mit dem wir umgehen müssen. Und es gibt eine digitale Blase, wo unglaublich viel Hate Speech und unglaublich viel Verschwörungstheorien und stattfindet, wo wir auch so ein bisschen daneben stehen und auch einen Umgang mitfinden müssen. Und da ist es ganz wichtig, eine ganz klare Kante zu zeigen, dass diese Verschwörungstheorien, diese Querfront, dieses Rechtsoffene bei uns nichts zu suchen hat, dass man sich da wirklich auch dass man da eine Kultur schafft, dass das auch klar ist, und dass man so auch auch in die Linke, ins linke Milieu oder in die Linken halt rein wirkt. Und weil es gibt diese Rechtsoffenheit eben. Und ich denke, es gibt so ein komisches Verständnis von freiem Radio, oder das hat sich so ein bisschen herausgebildet, man kann ja mit allen reden. Also so ein falsches Verständnis von dem, was früher vielleicht mal so die Idee von einem offenen Mikrofon war. Und ein Verlust von einer journalistischen Sorgfalt. Und es wurde gerade bei diesem Abschlusspanel auch nochmal betont, dass gerade diese journalistische Ebene etwas ganz Wichtiges ist. Also dass so ein gewisses journalistisches Handwerk, auch so sehr wir uns vielleicht jetzt hier als freies Radio als anderes Medium begreifen, für uns trotzdem auch gilt. Und es eben nicht sein kann, dass ich mich jetzt mit Leuten die AfD wählen, mal einfach so zusammensetze und dann einen Dialog führe. Also da gibt es einfach nochmal journalistische Standards und auch die Frage, was will ich eigentlich überhaupt? Also ja, für was mache ich ein Medium, für was mache ich ein Radio?
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 14. November 2019, zusammengestellt bei Radio Dreigland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest, Nachrichten von links unten.